Hey und herzlich willkommen bei Career Now, unser Karriere-Podcast, der euch mitnimmt hinter die Kulissen der IT-Welt bei Valantik.
Wir sind Sarah und Sarah und wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Staffel wieder dabei seid. In jeder Folge sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen, die spannende Zukunftsthemen bei Valantik vorantreiben und uns Einblicke in ihre Karrierewege geben.
Schnappt euch eure Kopfhörer und macht es euch bequem. Los geht's! Ja, hallo zusammen. Wir sitzen hier heute in unserem schönen Münchner Büro und unser heutiger Gast ist Marco. Herzlich willkommen. Marco, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo Sarah und Sarah. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Marco Fuhr. Ich bin mittlerweile seit 8 Jahren bei der Valantik. Dort in unserem Münchner Office auch zu Hause und verantwortlich für unser Nachhaltigkeitsportfolio, dort Co-Practice Driver, Managing Consultant und Teamlead.
Sehr schön. Freut uns, dass du heute hier bist. Bevor wir ein bisschen tiefer in deine Karriere eintauchen, haben wir in dieser Staffel ja ein neues Ritual. Das heißt, wir starten wieder mit einer unserer flotten Fragen und ich suche hier jetzt mal random eine raus, die du beantworten darfst. Und zwar lautet die Frage, welches Tech-Gadget rettet dir den Arbeitsalltag?
Welches Tech-Gadget? Ich glaube, nicht so richtig ein Gadget, aber Noise-Cancellation-Kopfhörer, gerade im... Jetzt ist es bei uns ja kein wirkliches Großraumbüro, sondern eher mit kleineren Arbeitsinseln. Aber wenn man da mal ein paar Kolleginnen und Kollegen außenrum hat, die im Termin sind, die sehr viel sprechen müssen, dann ist das schon was ganz Schönes, um sich trotzdem konzentrieren zu können.
Ja, das glaube ich dir. Sehr schön. Ja, Marco, du hast es gerade schon angesprochen. Du bist seit 8 Jahren bei der Valantik und treibst hier das Thema Nachhaltigkeit voran. Magst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du bei der Valantik eingestiegen bist, wie du dich zu deiner jetzigen Position entwickelt hast und wie aktuell so dein Arbeitsalltag aussieht?
Ja, sehr, sehr gerne. Tatsächlich recht zufällig. Ich habe in München studiert an der TU, Technologie- und Management-orientierte BWL, habe dann Fokus gelegt auf Maschinenwesen und auf Supply Chain Management. War mit dem Studium fertig und dachte mir, jetzt möchte ich nochmal ein bisschen Auslandserfahrung und habe mich beworben für internationale Trainee-Stellen und ähnliches. Alles so ein bisschen in Verbindung mit Supply Chain Management, weil mir das während dem Studium eigentlich das Thema war, das mich am meisten begeistert hat. Habe anfangs einige Absagen bekommen, leider, weil ich im Studium nicht so richtig der Fleißigste war, wenig Werkstudententätigkeiten oder Praktika gemacht habe und hatte dann ja nicht die beste Phase in meinem Leben, würde ich auch tatsächlich sagen, mit den Absagen und relativ frustrierend. Habe für mich bei der Suche aber auch definiert, dass ich nicht in die Beratung möchte. Ich hatte so ein Negativbeispiel bei mir im Freundeskreis, der bei einer großen Beratung war, den man unter der Woche vergessen konnte, weil er nur gearbeitet hat und am Wochenende oder in Urlauben, war er zwar da, aber entweder so übermüdet, dass mit ihm nichts anzufangen war oder dann auch regelmäßig krank geworden, wenn er dann mal frei hatte. Und ich dachte mir, da ist mir meine Freizeit zu wichtig. Nach meiner relativ langen Bewerbungsphase kam aber dann irgendwann ein Freund zu mir und meinte, Marco, ich weiß, du bist ja nicht in die Beratung, aber glaub mir, unsere Beratung ist anders. Und dann bin ich die Woche drauf mal vorbeigekommen, mit dem damaligen Abteilungsleiter auf einen Kaffee zusammengesetzt. Das hat sich relativ gut angehört und ja, 2 Wochen später habe ich den Arbeitsvertrag unterschrieben, bin dann doch in der Beratung in München gelandet, aber habe es bis heute nicht bereut, weil tatsächlich die Beratung eine andere ist, als ich es jetzt zumindest so als Klischee von den großen Beratungen kannte, weil es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten, aber eben auch Arbeit und auch Freizeit ganz gut im Ausgleich dann auch zu haben. Und ja, ihr habt schon gehört, heute Teamleiter und Portfolio verantwortlich fürs Thema Nachhaltigkeit, eingestiegen im Supply Chain Management. Hintergrund ist da, dass ich nach den ersten 2-3 Jahren im Bereich Beratung, Supply Chain Management gerade relativ viel im Automotive-Kontext, auch viele internationale Projekte, das heißt, meine Auslandserfahrung habe ich dann trotzdem machen dürfen, für mich realisiert hat, es ist nicht das Thema, das mich bis zu meiner Rente motiviert, dass ich weiter als den Kern meiner Arbeit machen möchte, sondern eigentlich das Thema Nachhaltigkeit treibt mich noch viel mehr um, interessiert mich viel mehr. Und habe dann begonnen, gemeinsam mit einem Kollegen das Thema als internes Ziel erstmal für uns zu verstehen. Wie muss sich die Industrie verändern durch die Nachhaltigkeitstransformation? Was sind das für Themen, die auf die Industrie zukommen? Und wir haben dann relativ schnell für uns gesehen, dass es auch viele Anknüpfpunkte zum Thema Supply Chain Management gibt, gerade was Nachhaltigkeit in der Lieferkette angeht, Sorgfaltspflichten wie Menschenrechtsverletzungen oder ähnliches, aber eben auch ein Großteil der Emissionen entsteht in Lieferketten. Und haben so Schritt für Schritt unser Beratungsportfolio aufgebaut, immer mehr Kunden dazu gewonnen, unser Team aufgebaut und sind heute an dem Punkt, wo wir innerhalb von Valantik in unterschiedlichen Teams das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben, deswegen auch Co-Practice Lead. Wir sind da 4 Co-Practice Leads, treiben das Thema voran, haben darunter nochmal einzelne Teams und das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wo ich im Rahmen von den letzten 8 Jahren von Projektarbeit als Consultant über Projektleitung hin zu Portfolioleitung, das dann auch involviert, Definition von unserem Beratungsportfolio, die kompletten Sales-Themen, Projekte abwickeln, aber eben auch Teamleitung, mich immer weiterentwickeln konnte. Und diese Freiheit macht für mich auch sehr, sehr stark aus, warum ich heute noch da bin, warum ich auch weiterhin glücklich bei Valantik bin. Genau, und Arbeitsalltag, bei der Vielfalt der Themen, die ich gerade auch aufgezählt habe, kein Tag ist wie der andere. Das heißt, es ist eine schöne Kombination aus immer noch Projektarbeit, eher als Projektmanager. Dann ist es Teamleitung natürlich und mit meinem Team zusammen an Themen arbeiten, sicherstellen, dass jeder ein Umfeld hat, wo er oder sie auch wachsen und gedeihen kann. Es ist viel Business Development, welche Themen kommen künftig auf uns zu, gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Verändert sich sehr, sehr regelmäßig etwas. Und das ist viel Sales- und Marketing-Aktivitäten. Wie können wir am Markt auch wahrgenommen werden als Nachhaltigkeitsberatung? Wie können wir auf Messen oder ähnliches interessante Inhalte präsentieren und da potenziell auch mit neuen Kunden zusammenarbeiten?
Sehr schön. Freut uns, dass es dich doch in die Beratung verschlagen hat und sich dein Bild von der Beratung hier geändert hat. Ich habe eine Frage zu den Co-Practices, die du eben angesprochen hast. Du meintest ja, ihr seid da quasi 4 Teams. Wie gestaltet sich das genau? Habt ihr dann alle einen unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkt oder wie sind die Teams aufgebaut?
Sehr gute Frage und nicht so ganz trivial zu erklären. Wir bei Valantik sind ja in einzelnen Kompetenzzentren auch aufgegliedert und im Grunde ist es so, dass wir über die letzten Jahre immer mehr Kompetenzzenter auch in der Valantik-Familie begrüßen durften, die sich bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Da sind dann Kompetenzzenter dabei, die eher aus einer Einkaufsperspektive auch auf die Themen schauen, die eher aus einer finanziell, aber eben auch ESG-Reporting-Perspektive auf das Thema schauen oder auch eher aus einer Brille, wie können wir in Geschäftsmodelle Nachhaltigkeit inkludieren, genauso wie bestimmte Branchenfokusse. Und so sind wir aktuell 4 Kompetenzcenter, in denen die Co-Practice-Driver sitzen. Nichtsdestotrotz ist das Thema Nachhaltigkeit bei uns bei Valantik eigentlich noch viel größer, dadurch, dass wir in einer Community alle, die sich für das Thema interessieren, zusammenbringen, um voneinander zu lernen, voneinander zu wissen erstmal, welche Themen wir eigentlich alle abdecken können innerhalb von Valantik und da eben auch Wissen aufbauen, neue Beratungsfelder aufbauen. Und in dieser Community sind wir aktuell bei 16 unterschiedlichen Kompetenzzentren, über 50 Beraterinnen und Berater, die sich da engagieren und die da eben auch gemeinsam ihr Wissen einsteuern und unser ganzheitliches Beratungsportfolio ausmachen. um es ein bisschen konkreter zu machen, da sind dann beispielsweise auch viele Kolleginnen und Kollegen dabei, die aus bestimmten Technologiefokussen kommen. SAP-Fokus und dann das Nachhaltigkeitsportfolio von SAP beispielsweise im Detail verstehen, beraten können oder auch IBM, Salesforce oder die unterschiedlichen anderen Technologien wie Tagetik oder ähnliches, die wir haben.
Mega cool, voll spannend. Was denkst du denn, Marco, welche Eigenschaften braucht man, um in deinem Themenbereich erfolgreich zu sein?
Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil sich der Themenkomplex immer wieder neu erfindet und verändert. Und deswegen wahrscheinlich auch eine Voraussetzung, die alle Leute mitbringen müssen, die im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten. Der Wille, sich ständig auch neu zu erfinden, neu dazuzulernen, eine Lernbereitschaft und Neugierde natürlich auch. Eine gewisse Frustrationstoleranz leider auch, weil die meisten Leute, die in dem Umfeld tätig sind, sind intrinsisch motiviert, überzeugt davon, dass wir als Gesellschaft uns transformieren müssen. Gleichzeitig ist die Geschwindigkeit, die wir erleben in Gesellschaft, Industrie, Politik, langsamer als das, was wir gerne hätten. Entsprechend gibt es die Momente natürlich auch immer wieder in unseren Projekten, wo wir eigentlich viel schneller vorankommen wollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Gegenbeispiele, die zeigen, mit motivierten Counterparts auf Kundenseite zusammenzuarbeiten, dann kann man ganz schön schnell viel bewegen und das Thema wirklich im Unternehmen verankern. Es ist ein Querschnittsthema, deswegen würde ich sagen, dass es auch sehr breites Know-how und breite Kenntnisse bedarf. Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Eigenschaft ist aber auch, gut kommunizieren zu können. Bei dem Thema, das Wichtigste ist, die Menschen mitzunehmen und auch zu überzeugen, dass das Thema relevant ist und das Thema eben nicht nur ein nice to have, sondern eben auch größtenteils klare Business Cases dahinter stehen und dass das Sinnvolle wirtschaftlich und ökologisch für die Unternehmen ist, daran zu investieren.
Mit welchen Counterparts hast du da zu tun? Also mit wem sprichst du auf Kundenseite und was ist da meist die Intention von Kundenseite aus?
Ist auch sehr unterschiedlich. Zunächst einmal abhängig von der Unternehmensgröße. Wenn wir mit kleineren Unternehmen, KMUs oder etwas größer als KMUs sprechen, dann ist das Thema häufig auf Geschäftsführerebene. Das heißt, da ist die Aufgabe für uns dann auch erstmal Wissen aufzubauen, welche Regulatorik ist relevant für den Kunden und was bedeutet das Thema Nachhaltigkeit eigentlich und für die Industrie, in der das Unternehmen tätig ist. Anschließend sprechen wir aber dann bei detaillierteren Umsetzungen häufig mit den Fachabteilungen. Da kommt es auch relativ stark darauf an, welches Thema betroffen ist. Wenn es um das Produkt geht, dann kann es das Produktmanagement sein. Wenn es um die Lieferkette geht und Einkaufsprozesse, dann der Einkauf. Häufig gibt es aber auch schon eine Nachhaltigkeitsabteilung, mit der wir zusammenarbeiten. Es kann auch Operations sein, das heißt, es zeigt auch schon so ein bisschen die Komplexität, dass das Thema eben nicht nur rein in einer Nachhaltigkeitsabteilung zu Hause ist, sondern dass eigentlich alle Kernprozesse des Unternehmens betroffen sind und entsprechend ihren Beitrag leisten müssen zur Nachhaltigkeitstransformation von Kunden. Entsprechend ganz abhängig vom Thema und der Organisationsstruktur, wer da unsere Counterparts sind. Im Best Case gibt es aber auf Kundenseite dann ein Nachhaltigkeitsteam und da Ansprechpersonen, mit denen wir dann gemeinsam auf die Fachabteilung auch zugehen.
Ja, es macht nochmal deutlich, dass Nachhaltigkeit wirklich auch auf mehreren Ebenen ein Thema ist. Kannst du uns ein Beispiel nennen für so einen konkreten Business Case, damit die ZuhörerInnen so einen Eindruck davon bekommen, wie so ein Beispielprojekt bei euch aussieht?
Ja, sehr gerne. Also ein klassisches Thema, Dekarbonisierung. Das heißt, wir erstellen gemeinsam mit unseren Kunden dann Klimabilanzen für Unternehmen, für Produkte und schauen uns erstmal den Ist-Zustand an. schauen dafür alle relevanten Emissionskategorien an und messen die Emissionen. Anschließend kann man mit einem ersten Schritt in ein Hotspot-Assessment gehen, das heißt schauen, wo sind denn die größten Treiber der Klimabilanz und auf der Basis auch schauen, wie kommen die Emissionen zustande. Dann definieren wir Maßnahmen zur Reduktion, das kann was ganz Triviales sein, wie beispielsweise der Umstieg auf Ökostrom. Dann können wir da relativ klar bewerten, wie hoch sind die Einsparmaßnahmen für die Treibhausgasemissionen, auf der anderen Seite, wie hoch sind in dem Fall die Mehrkosten. Das heißt, das wäre jetzt kein Beispiel, wo wirklich ein Business Case dahinter steckt. Aber es gibt auch sehr viele Themen, die aufkommen, wie beispielsweise Müllvermeidung, wo man eine kostenseitige Einsparung hat, gleichzeitig aber auch was für die Umwelt tut. Oder Recycling. Teilweise kriegt man für die Abfälle sogar noch Geld. Und da bleiben heute auch einige Potenziale bei Unternehmen auch noch liegen. Ein etwas strategischeres, größeres Thema wäre dann tatsächlich auch sehr branchenspezifisch. Aber heute sind Kunden, und das können Konsumenten im B2C-Kontext sein, das können aber auch Geschäftskunden im B2B-Kontext sein, eine höhere Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Produkte. Das muss natürlich entsprechend belegt sein, aber Studien zeigen, dass da auch ein Aufpreis von um die 10-15%, je nachdem in welcher Branche, realistisch sein können. Man muss dann eben entsprechend das auch belegen können und braucht Kunden, die dann die Zahlungsbereitschaft auch haben. Aber so ergibt sich dann relativ schnell auch ein klarer Business Case hinter den Themen. Gerade durch Themen wie Effizienzsteigerung, Vermeidung von eben Ressourcenverschwendungen, aber eben auch strategische Themen, um als nachhaltiges Unternehmen das nachhaltige Produkte fertig gesehen zu werden.
Du hast gesagt, dass du auch im Vertrieb aktiv bist. Was sind da so die besten Cases aktuell? Also womit zieht ihr die Projekte am besten an Land?
Ja, ich würde jetzt gerne sagen, es schaden oder es warten so viele Unternehmen um uns herum nur drauf, um ihre Nachhaltigkeitstransformation anzugehen.
Ja.
So ist es aber leider nicht. Das Thema, was die letzten Jahre die Unternehmen am meisten umgetrieben hat und auch heute noch umtreibt, ist das Thema Compliance. Im Rahmen des EU Green Deals wurden unzählige Direktiven und Regulatoriken verabschiedet, die die Unternehmen vor sehr große Herausforderungen stellen. Und ein Großteil unserer Projekte tatsächlich besteht auch darin, dem Unternehmen auch zu zeigen, was diese Regulatorik bedeutet, wie sie sie betrifft und wie sie sie leider meistens pragmatisch und möglichst einfach umsetzen können. Der reine Fokus auf Regulatorik ist aber auch leider nicht das Thema, das die Unternehmen groß weiterbringt. Und entsprechend versuchen wir da auch sehr, sehr stark aufzuzeigen, dass Nachhaltigkeit für das Unternehmen eben auch eine Chance sein kann und das Unternehmen dann eben genau diese vorhin auch schon angesprochenen Business Cases hinter einzelnen Nachhaltigkeitsprojekten sehen kann. Und ein sehr schöner Ansatzpunkt da ist auch das Thema Twin Transformation, das heißt die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeitstransformation. Gerade dadurch, dass die Unternehmen in den letzten Jahren unzählige Nachhaltigkeitskennzahlen sammeln mussten, schnell einen neuen Prozess etablieren, sind viele Unternehmen da, was die Digitalisierung von der Nachhaltigkeitstransformation angeht, noch etwas hinten dran. Viele sind da heute noch in Office-Anwendungen wie Excel beispielsweise unterwegs. Und das ist extrem aufwendig, fehleranfällig und entsprechend gibt es da sehr, sehr viel Potenzial, zum einen durch Digitalisierung effizienter zu werden und langfristig auch Kosten einzusparen, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit zu haben, durch bessere Daten und Nachprüfbarkeit das dann auch wirklich hieb- und stichfest nach außen kommunizieren zu können.
In unserer letzten Episode ging es ja um das Thema AI. Inwiefern spielt das in deinem Arbeitsalltag eine Rolle?
Also zum einen für mich persönlich als Berater natürlich eine sehr, sehr große. Also ist eine wahnsinnige Bereicherung und macht den Berateralltag natürlich auch einfacher. Dadurch, dass man keine großen Recherchen mehr selbst anstoßen muss oder dann an einzelne Leute aus dem Team weitergeben muss, sondern da relativ schnell mit der KI auch Antworten findet, Dinge vorbereiten kann und ist eine wahnsinnige Unterstützung. Auf der anderen Seite inkludieren wir es aber auch in unser Beratungsportfolio. Wir haben einen eigenen Demonstrator gebaut, der KI-basiert ESG-Reports schreiben kann. Das heißt, da auf Basis von Fakten, mit denen wir die KI füttern, ganze ESG-Reports schreibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ansätze, wie beispielsweise durch AI-Agents das Leben und die Datensammlung leichter zu machen für Nachhaltigkeitsabteilungen und unzählige weitere Use Cases, die es zum Thema Nachhaltigkeit unter Nutzung von KI gibt. Das heißt, da ja ein wunderbarer Anwendungsfall eigentlich, wie KI genutzt werden kann.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du hast vorhin angesprochen, dass die meisten Personen, die im Nachhaltigkeitsbereich tätig sind, intrinsisch motiviert sind. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir auch so ist. Wie lebst du denn Nachhaltigkeit in deinem Alltag?
Sehr gute Frage und immer wieder ein Diskussionspunkt tatsächlich auch bei uns im Team. Bei mir persönlich ist es so, dass ich versuche, das, was ich eben auch in der Arbeit bei den Kunden umsetze, auch privat zu leben. Das heißt, für mich persönlich, dass ich aktuell kein Auto habe. Ich hatte die ersten 3 Jahre bei Vanantic noch ein Auto, anschließend aber darauf verzichtet, weil ich es aktuell in meiner Situation aber auch nicht unbedingt brauche und mit Bahn und Fahrrad eigentlich ganz gut unterwegs bin. Zum anderen versuche ich, so wenig wie möglich zu fliegen. Das heißt, gerade mein Ansatz, alle 2 Jahre eine Fernreise, weil ich auch nicht ganz darauf verzichten möchte. Es führt dann auch zu so Themen wie, dass ich sehr viel mittlerweile die Nachtzüge nutze, am Wochenende beispielsweise nach Rom und zurück und da einfache Fahrt dann 17 Stunden auch mal dauern. Aber ich finde, das entschleunigt eigentlich auch den Alltag ganz schön. Und entsprechend, ja, auf der einen Seite auf beim Verkehrsmitteln eben zu gucken, dass ich da auf nachhaltige Alternativen switche, auf der anderen Seite aber auch bewusst zu konsumieren. Das heißt, dann eben kein Fast Fashion kaufen, sondern eben hochqualitative, langlebigere Produkte, wenig Fleisch zu essen und mich da auch ein bisschen ökologisch nachhaltiger zu ernähren.
Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Nachtzug nach Rom fahren kann. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen.
Eigentlich wunderbare Verbindung, leider bis Juli aber noch eine Baustelle. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Aber ansonsten schöne Möglichkeit zu reisen, finde ich. Abends in den Zug einsteigen, am nächsten Vormittag dann anzukommen. Und man schläft tatsächlich sehr, sehr gut. Also zumindest bei mir, dieses Rütteln im Zug hat wahrscheinlich den gleichen Effekt wie bei Babys. Ich schlafe da relativ schnell ein.
Bei 17 Stunden hat man auch genug Zeit. Sehr gut. Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Wenn du 2025 deinen Schulabschluss machen würdest und dein Ziel ist es, in die Nachhaltigkeitsberatung zu gehen, wie ist der beste Weg für dich?
Eine sehr gute Frage tatsächlich. Wie vorhin auch schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema. Das heißt, man verbaut sich eigentlich nichts, wenn man eine andere Spezialisierung erstmal wählt, weil das Thema auf alle Disziplinen eigentlich Einfluss hat heutzutage. Auf der anderen Seite, und das war zu den Zeiten, als ich studiert habe, auch noch anders, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Nachhaltigkeitsstudiengänge, die man direkt wählen kann, mit sehr unterschiedlichen Fokussen. Mal eher Fokus auf die ökologische Nachhaltigkeit, auf die soziale Nachhaltigkeit, auf das Management und die strategische Ebene. Entsprechend sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich würde da wahrscheinlich auch gucken, dass ich ein möglichst breites Wissen mir erstmal aneigne, um für mich auch zu verstehen, was ist denn eigentlich das Thema, was mich am meisten begeistert und motiviert und wo ich tiefer rein möchte.
Mhm. Und im Beratungsdasein kann man ja dann in der Regel auch ganz gut einsteigen und dort erstmal sich nochmal tiefer einarbeiten, wenn man natürlich die Basis im Studium schon geschaffen hat.
Genau, also Beratungen, das ist auch ein Aspekt, warum ich immer noch glücklich in der Beratung bin. Es wird nie langweilig. Es gibt unterschiedlichste Branchen, in denen man tätig ist. Jedes Projekt ist anders als das Projekt davor. Die Themen sind unterschiedlich. Entsprechend lernt man ständig dazu. Man lernt aber auch sehr, sehr viele Bereiche erst mal kennen, um zu identifizieren, wo möchte ich mich denn vielleicht auch spezialisieren.
Mhm. Perfekt. Gut beantwortet die Frage.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass du anfangs in deiner Vorstellung oder als du so ein bisschen deine Karriere bei Valantik geschildert hast, auch erwähnt hast, dass du dich zum Teamlead entwickelt hast. Mich würde nochmal interessieren, wie groß ganz konkret dein Team ist und worauf du in deiner Rolle als Teamleiter Wert legst.
Wir sind ein Team aus 5 Festangestellten, haben gleichzeitig immer studentische Unterstützung, auch jetzt gerade von 2 Werkstudentinnen und sind auch ein relativ homogenes Team, würde ich sagen. Alle recht jung, alle intrinsisch motiviert am Thema Nachhaltigkeit und verbringen auch in der Freizeit sehr gerne Zeit miteinander. Das heißt, dass das Thema Teamführung für mich funktioniert auch nicht als klares hierarchisches, der Teamleiter gibt vor, in welche Richtung es geht, sondern für mich ist das ein sehr kooperativer Ansatz. Wir im Team treffen Entscheidungen, wir definieren, in welche strategische Richtung wir gehen wollen. Natürlich liegt die Verantwortung bei vielen Themen am Ende dann auch bei mir, aber es ist für uns ein sehr, sehr flaches Konstrukt im Team, wo wir alle Verantwortung tragen, alle unsere Themen auch vorantreiben und gemeinsam im Team schauen, dass wir das bestmöglich hinbekommen. Und da sehe ich tatsächlich meine Rolle als Teamleiter dann auch als am erfolgreichsten, wenn ich eigentlich nicht mehr gebraucht werde und das Team ohne mich wunderbar funktionieren kann.
Ja, sehr schön, das Team auch zu enablen. Du bist seit mittlerweile 8 Jahren bei Valantik. Da hast du dir sicher schon einiges erlebt. Was würdest du denn sagen, war dein größter Erfolgsmoment bei Valantik?
Einen einzelnen Moment rauszupicken, das fällt mir recht schwer.
Du kannst auch mehrere nennen.
Ja. Also ich glaube, gerade der Aufbau von unserem Nachhaltigkeitsportfolio, das war ein Prozess, den wir da über die letzten Jahre auch geschafft haben, wo wir uns tatsächlich jedes Mal, wenn wir im Halbjahreszyklus oder Jahreszyklus dann drauf geschaut haben, das waren unsere Ziele, das haben wir erreicht, fast an dem Punkt war, hätte man uns das vor einem Jahr gesagt, dann hätten wir niemals daran geglaubt, dass es wirklich so funktioniert. Also sehr schnell gewachsen, es fühlt sich auch an, als wäre es so ein bisschen das eigene Baby, das man da eben aufgebaut hat. Und das war schon ein wunderschöner Prozess, wo natürlich dann auch sehr, sehr viel Herzblut reingeflossen ist von den Kolleginnen und Kollegen und von mir und unser gemeinsames Projekt ist. Das ist, ja, ist wahrscheinlich mit das Schönste, was intern unser Portfolio eben auch angeht. Auf der anderen Seite gab es aber auch einzelne Projekte, die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Gerade die längerfristigen Projekte. Anfangs, die ersten Jahre, hatte ich immer den Eindruck für mich nach einer Projektlaufzeit von 3 Monaten, jetzt dürfte es dann langsam mal vorbei sein. Ich lerne nicht mehr so richtig viel Neues, weil die schnelle Lernkurve erstmal abgeflacht ist. Am meisten Spaß im Nachhaltigkeitskontext haben aber die langfristigen Projekte gemacht. Da war ein Kunde auch dabei, mit dem wir über 2,5 Jahre die Nachhaltigkeitstransformation vorangetrieben haben. Und das waren super schöne Zeiten, wo wir wirklich auch das Thema im Kern des Unternehmens integriert haben, wo wir gemeinsam mit Projektleitung vom Kunden sehr, sehr viel vorantreiben konnten und es am Ende geschafft haben, dass das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit greifbar für sich managebar gemacht hat und viele Optimierungsmaßnahmen dann eben auch vorangetrieben hat. das sind dann schon Projekte, wo man rausgeht und ja, ein bisschen stolz auch ist auf die Leistung vom Team und was man da geschafft hat.
Ja, absolut.
Du hast jetzt von deinen Erfolgen erzählt. Wie werden die denn bei euch gefeiert?
Als erstes in den Kopf geschossen ist mir die Antwort, unser Bierkühlschrank ist natürlich immer gefüllt im Büro und da wird auch mal drauf angestoßen. Aber nachdem im Team auch ein paar Leute sind, die gar nicht so sehr auf Bier stehen, wir finden auch andere Wege, dass wir dann auch mal gemeinsam in den Biergarten oder an die Isar gehen und da gemeinsam Zeit verbringen und nochmal so ein bisschen die Erfolge feiern gemeinsam.
Schön, dass ihr andere Wege findet. Und der andere Weg ist der Biergarten. Das klingt gut.
Okay, ich hab's ja auch schön. Aber im Biergarten kann man ja auch andere Getränke trinken.
Das stimmt.
Ich würde gerne noch mal ein Thema aufgreifen, das du ziemlich zu Beginn erwähnt hast. Und zwar meintest du, dass du uns als Nachhaltigkeitsberatung und auch das Thema Nachhaltigkeit insgesamt auch extern vermarktest. Das heißt, ich vermute mal, dass du auch auf Messen unterwegs bist. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen und uns so ein bisschen Einblick geben, wie so eine Messe dann abläuft und was deine Rolle dort ist?
Ja, sehr gerne. Da muss ich auch ein bisschen vielschichtig antworten. Es gibt die unterschiedlichsten Messeformate. Es gibt reine Nachhaltigkeitsmessen. Häufig ist das Thema aber auch eines von vielen und spielt dann eine Rolle auf größeren Messen wie Hannover Messe oder Logimat eher als Querschnittsthema. Genauso gibt es dann nochmal einzelne Konferenzen, auch von Partnern von uns. Wir selbst haben auch schon Events wie ein Afterwork beispielsweise veranstaltet. Das heißt, für uns definitiv der Versuch, dass wir das Thema Nachhaltigkeit so weit wie möglich nach außen tragen, wir als Valantik, sind heute noch nicht so sehr als Nachhaltigkeitsberatung bekannt. Vielen fällt da als erstes Thema Digitalisierung oder auch SAP ein. Aber das wollen wir ändern. Das heißt, da noch stärker nach außen auftreten und gerade betonen, dass wir eben Digitalisierung und Nachhaltigkeitstransformation zusammen denken und da der perfekte Partner sind wir, der das kann. Und meine persönliche Rolle auf den Messen ist manchmal Besucher tatsächlich und da auch viele Informationen, wo die Industrie gerade ist, welche Fragen die Unternehmen rumtreiben, dann aufzuschnappen, Gespräche zu führen und besser zu wissen, woran die Unternehmen gerade sind. Vereinzelt bei gerade den fokussierten Nachhaltigkeitsmessen, aber dann auch mit einzelnen Ständen oder dann beispielsweise in 2 Wochen ist der Sustainability Summit in Hamburg, dann auch eine Masterclass zu halten, in dem Fall zu unserer Studie zum Thema Twin Transformation, die wir gemeinsam mit einem anderen Beratungshaus gerade erst rausgebracht haben und da dann eben auch dem Publikum mitzugeben, die Ergebnisse unserer Studie, wo stehen die Unternehmen gerade, wie sehen die Lösungswege aus, welche interessanten Case Studies gibt es zu dem Thema und darüber dann eben auch mit Unternehmen in den Austausch zu kommen und zu schauen, dass wir das Thema Nachhaltigkeitstransformation immer mehr in die Breite kriegen, in die Unternehmen kriegen und da mehr Mitstreiter finden für das Thema.
Sehr schön. Finde ich auch sehr wichtig, Awareness für das Thema zu schaffen. Und ihr sensibilisiert hier nicht nur die Kunden für das Thema. Du meintest, die meisten Leute in dem Bereich sind intrinsisch motiviert. Du lebst Nachhaltigkeit auch im Alltag. Mich würde jetzt noch interessieren, wie nimmst du es denn wahr, dass Nachhaltigkeit auch bei Valantik gelebt wird?
Wir sind an dem Thema auch schon sehr lange dran als Valantik. Wir hatten relativ schnell für uns realisiert, als wir das Beratungsportfolio aufgebaut haben, dass wir nichts nach außen hin verkaufen können, was wir nicht intern leben. Und haben dann angefangen, immer wieder bei unseren Geschäftsführern anzuklopfen und zu sagen, können wir nicht in die Richtung ein bisschen mehr machen? Wir würden gern das machen, wir würden gern das machen. Und haben da offene Türen eingerannt. Haben sehr viel Unterstützung auch erfahren, sodass wir als Valantik heute an dem Punkt sind, wo wir eine ganzheitliche Klimabilanz für uns haben, für jedes einzelne Kompetenzcenter, uns in den Kompetenzzentern Gedanken machen, wie wir auch in eine Reduktion gehen können. Wir haben Kennzahlen auch zu unseren sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit. Wie sieht's bei uns mit eben den ganzen Themen Diversity, Equality, Inclusion aus und sind da gerade dabei, dass wir auch einen ersten ESG-Report für Valantik erstellen mit den relevanten Nachhaltigkeitskennzahlen, um dann die Transparenz zu haben und eben auch nochmal stärker und gezielter in die Verbesserungsmaßnahmen einzusteigen.
Ja, wenn man sich als Zuhörer von Career Now jetzt dafür interessiert, wo würde man Informationen dazu bekommen? Auf unserer Homepage oder was kannst du da empfehlen?
Genau, am besten auf unserer Homepage nachschauen. Da gibt es Informationen zu unseren ESG-Initiativen, die wir treiben. Da wird in den nächsten Monaten aber noch deutlich mehr dazukommen natürlich. Wenn es gezielte Fragen gibt, dann aber gerne natürlich auch auf mich persönlich zu kommen.
Okay, wir werden auf jeden Fall mal einen Link in der Infobox bereitstellen zu den ESG-Themen und genau, Marco Fuhr könnt ihr natürlich dann auch mal bei LinkedIn suchen und direkt auf Marco zugehen und genau, nochmal nachfragen, auch wenn ihr euch karrieretechnisch dafür interessiert, genau, einfach auf uns zukommen. Ja, Marco, habt ihr da auch aktuell Stellen ausgeschrieben, auf die man sich bewerben kann?
Wir haben Stellen ausgeschrieben. Ich meine, man muss leider auch sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade nicht den größten Rückenwind genießt. In Zeiten der Deregulierung ist der Markt umkämpfter als die letzten Jahre. Es ist schwieriger, entsprechend für uns auch umso wichtiger, dass wir auf die richtigen Themen setzen. Und wir haben Stellenausschreibungen, die wir gerade draußen haben, wo man sich natürlich dann auch gerne informieren kann.
Wir haben es heute an der einen oder anderen Stelle schon mal angeschnitten, Marco, aber gemäß dem Motto der aktuellen Staffel abschließend die Frage, was würdest du denn Personen raten, die ihre Karriere im Bereich Nachhaltigkeit auf das nächste Level heben wollen?
Zunächst einmal bin ich davon überzeugt, ausprobieren. Das heißt, da auch immer die Augen und Ohren offen halten nach Chancen, es in vielleicht auch die bestehende Tätigkeit inkludieren zu können. Das Thema ist ein Querschnittsthema. Es gibt in allen Bereichen Bedarf von Menschen, die sich aus unterschiedlichen Hintergründen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Entsprechend sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite aber auch einfach mal beraten, ja, Erfahrung zu sammeln. Das heißt, durch Praktika, durch WerkstudentInnen-Jobs dann reinzuschauen oder sich eben auch auf Nachhaltigkeitsjobs zu bewerben. Und da, naja, ich bin natürlich ein bisschen biased. Ich finde, die Beratung ist da, hat den Riesenvorteil. Man kann sich immer wieder neu erfinden und man kriegt eben auch Einblick in unterschiedlichste Nachhaltigkeitsthemen, aber auch Projekte.
Das sind sehr gute Ratschläge. Vielen, vielen Dank, Marco, dass du deine Karriere so offen mit uns geteilt hast und so offen über die ganzen Themen mit uns gesprochen hast. Ja, ich würde sagen, dann sind wir für heute durch mit der Episode. Vielen, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag.
Danke dir, Marco. Mach's gut.
Danke euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Wenn ihr mehr über die Karrieremöglichkeiten bei Valantik erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Homepage, bei LinkedIn oder Instagram vorbei.
Schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse und die Links findet ihr in den Shownotes.
Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.